Für Muslime ist es auch wichtig zu sehen, dass Islam und Christentum viel mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede. Und manche Unterschiede, die wir überbetonen, dienen lediglich als identitätsstiftend. Aber in der Theologie ist eine offene Frage, ob diese Unterschiede wirklich notwendig sind.
Das Christentum ist viel mehr Thema im Koran, als wir heute sehen. Und es wird in kritischer Absicht diskutiert. Das ist erkennbar eine neue Religion, die dem Christentum viel kritische Punkte ins Stammbuch schreibt.
Zwei Theologen im Gespräch. Der eine, Klaus von Stosch, Professor für katholische Theologie an der Universität Paderborn. Der andere, Muhannad Horchid, Professor für islamische Theologie an der Universität Münster. Es ist ein aufregendes, aber freundschaftliches Gespräch, das in ein gemeinsames großes muslimisch-christliches Koranforschungsprojekt münden sollte, das es so bisher noch nicht gibt.
Professor Rachid und ich haben uns das zusammen in Kairo ausgedacht. Da haben wir überlegt, wir müssen an die zentralen Fragen ran, die unsere Religionen miteinander verbinden, aber auch in Debatten verstricken. Und es liegt dann ja nahe, als die zentrale Frage vielleicht überhaupt die Frage nach Jesus Christus zu thematisieren. Christologie ist ja eine Frage, die schon immer zwischen Islam und Christentum umstritten ist. Aber die Beziehung zu Jesus, dem Sohn der Maria, ist eben auch eine Beziehung, die Christen und Muslime zusammenbringt, wo sie Gemeinsamkeiten haben und Unterschiede.
Die Idee des Projektes kam von meinem Kollegen Klaus von Stosch, der selbst als Christ sehr stark interessiert ist für eine komparative Theologie, die sich auch dem Islam in seinem Forschungsansatz annähert, war positiv überrascht, als er im Koran gesehen hat, wie stark Jesus gewürdigt wird. Aber nicht nur Jesus als Mensch, sondern im Koran lesen wir nach, dass Jesus das Wort Gottes sei. Im Koran lesen wir nach, dass Jesus der Geist Gottes sei. Es gibt viele Parallelen, auch zum christlichen Darstellungen. Die Jungfraugeburt Jesu, die Wunder Jesu. Es sind ja über 100 Stellen im Koran, die Jesus würdigen und viele Fragen aufwerfen, so wie Klaus von Stosch sagt, ja, ich sehe hier eine koranische Christologie, Jesus.
In den christlichen Theologien besteht seit dem Aufkommen des Islams im 6. nachchristlichen Jahrhundert die Tendenz, ihn als Häresie zu bekämpfen. Christliche Theologie befasste sich jahrhundertelang ausschließlich in apologetischer Absicht mit dem Islam. Der große, nach wie vor anhaltende Erfolg des Islams weltweit ließ in den vergangenen Jahrzehnten bei einigen christlichen Theologen die Frage aufkommen, warum Gott eine so starke monotheistische Religion nach dem Christentum zugelassen hat. Bis heute gibt es jedoch auf christlicher Seite keine überzeugende Theologie des Islams.
Nicht weniger schwer tun sich Muslime, ein wertschätzendes Verhältnis zu Christen zu entwickeln. In Zeiten, in denen religiöse Selbstwahrnehmung trotz aller säkularen Tendenzen eine immer größere Rolle in Politik und Gesellschaft spielt, ist das kein guter Zustand.
Das Projekt ist heikel, denn zentrale theologische Fragen müssen von beiden Seiten beantwortet werden. Kann ich als Christ den Koran in der gleichen Weise wie das Alte und Neue Testament als göttliche Offenbarung würdigen? Fragt sich Klaus von Stosch. Denn genau das ist auch das Selbstverständnis des Heiligen Buches des Islams. Nur wenn der Koran, so sein Argument, eine christliche Lesart zulasse, die nicht im Widerspruch zur Christologie stehe, könne der Koran aus christlicher Perspektive als Zeugnis der christlichen Offenbarung gelten. Der muslimische Theologe Muhannad Horchid seinerseits denkt darüber nach, welchen religiösen Sinn das Christentum aus muslimischer Sicht für den Islam haben könnte.
Jesus wurde traditionellerweise muslimischerseits immer in Abgrenzung zur christlichen Interpretation gesehen. Das heißt, die Formulierungen des Korans wurden immer apologetisch aufgeladen, sodass es weniger darum ging, genau zu schauen, was der Koran sagen will, sondern immer auch schon zu zeigen, wieso sich das von dem unterscheidet, was Christen sagen. Wir versuchen jetzt eben zu schauen, ob diese Formulierung ursprünglich in der Entstehungszeit des Koran wirklich antichristlich gemeint waren. Stellen bei vielen fest, dass das nicht der Fall ist.
Diese über Jahrhunderte alte Abgrenzung des Islams vom Christentum hat sich bis in unsere Zeit hinein fortgesetzt. Die Reaktion auf diese antichristliche Haltung des Islams war eine ebenso dauerhafte wie abwertende Haltung des Christentums dem Islam gegenüber, auch bis auf den heutigen Tag. Nicht nur in den Medien, bisweilen auch in den Wissenschaften wird behauptet, die Religion des Islam habe Schwierigkeiten, sich mit der Demokratie anzufreunden und die individuelle Religions- und Gewissensfreiheit zu akzeptieren. Das Christentum dagegen wird, vom Westen her gesehen, als die Wiege der Aufklärung gepriesen. Was historisch ebenso wenig zutrifft wie die Meinung, der Islam sei die finstere Außenseite der europäischen Kultur.
Die Behauptung, dem Islam fehle die Aufklärung, sei ein uraltes Klischee, meint die bekannte Berliner Islamwissenschaftlerin Angelika Neuwirth. Der Stolz auf die Aufklärung verleite immer wieder dazu, die westliche Kultur der islamischen als überlegen darzustellen. Auf mehr als 800 Seiten gelingt es ihr in ihrem Werk »Der Koran als Text der Spätantike« dieses Vorurteil zu widerlegen. Mit dem Begriff Spätantike bezeichnen Historiker das Zeitalter des Übergangs von der Antike zum frühen Mittelalter im Mittelmeerraum. Angelika Neuwirth kann zeigen, dass der Islam und seine Heilige Schrift genau in der Epoche und in dem geografischen Raum entstanden sind, in der das kulturelle Europa Form und Gestalt angenommen hat. Angelika Neuwirth wirft einen europäischen Blick auf den Koran.
Ich versuche zu zeigen, dass wenn man den Koran historisch liest, man auf dieselben Traditionen stößt, die von Europäern als für ihre Kultur grundlegend in Anspruch genommen werden. Der Koran wird als eine Verkündigung gelesen, das heißt als Botschaft an Personen, die noch gar keine Muslime waren, denn Muslime wurden sie ja erst durch die Verkündigung. Dieser Blick zeigt, dass damals dieselben Probleme auf der arabischen Halbinsel diskutiert wurden, wie in der umliegenden spätantiken Welt, die später dann gewissermaßen als Grundlage Europas wahrgenommen wurde. Das heißt, wir entstammen alle einem gemeinsamen Entstehungsszenario. Ein Sachverhalt, der nur durch spätere Entwicklungen verunklärt wurde.
Unter spätere Entwicklungen meint Angelika Neuwirth vor allem Machtverschiebungen politischer und militärischer, nicht aber zivilisatorischer und kultureller Natur. Bisher sind wir davon ausgegangen, in christlicher wie in muslimischer Selbstwahrnehmung, dass Orient und Okzident sich wesenhaft unterscheiden. Angelika Neuwirth widerspricht.
Es sind uralte Festschreibungen von Andersheit, die historisch nicht zu halten sind, die sich aber aufgrund von früheren Machtverlagerungen oder Machtverhältnissen ebenso festgeschrieben haben.
Das heilige Buch des Korans erscheint uns fern und fremd. Die große Koranforscherin Angelika Neuwirth von der Freien Universität Berlin hat es uns näher gebracht. Die Autorin zeigt, wie intensiv sich Muhammad mit den religiösen, philosophischen und politischen Debatten seiner Zeit auseinandergesetzt hat.
Der Nachweis, dass der Koran sich auf dieselben philosophischen und theologischen Grundlagen stützt, die auch die europäische Kultur für sich in Anspruch nimmt, ist erstaunlich und kann unser europäisches Verständnis des Islams revolutionieren.
Die ersten Aussagen des Korans über Jesus finden sich in der Frühphase seiner Entstehungszeit zu Beginn des 6. Jahrhunderts. Die in dieser Frühphase in Mekka entstandenen Verse enthalten noch kein theologisch ausgefeiltes Bild von Jesus. Jesus ist nur insofern wichtig, weil er der Sohn von Maria, arabisch Mariam, ist. Ihre Geschichte wird in Sure 19 erzählt. Jesus kommt hier noch nicht selbst zu Wort, aber Gott bzw. der Engel spricht von seiner Geburt, um Maria Mut zu machen.
Maria sprach: Woher soll mir ein Knabe werden, wo mich kein Mann berührt hat und ich keine Dirne bin? Er sprach: Also sei es. Gesprochen hat dein Herr, das ist mir ein leichtes, und wir wollen ihn zu einem Zeichen für die Menschen machen und einer Barmherzigkeit von uns. Und es ist eine beschlossene Sache.
Diese Verse enthalten aus christlicher Sicht zwei bedeutsame Aussagen. Gott will Jesus, das heißt sein vorbildliches Leben, zu einem Zeichen für die Menschen machen und damit Zeugnis ablegen von seiner, Gottes, Barmherzigkeit. Er misst dieser Zeichenfunktion sogar Universalität zu, denn sie gelte nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen und in allen Welten, wie es im Koran heißt. Muhannad Chorchid betont in seiner muslimischen Lesart dieser Verse vor allem die Barmherzigkeit Gottes und seine Liebe zu den Menschen und sieht darin eine Annäherung an den christlichen Glauben.
Das ist sehr interessant, dass ausgerechnet die Barmherzigkeit im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit Jesus, mit Maria, mit dem Christentum, auch im Koran hier aufgenommen wird und der Name Gottes als der Barmherzige hier so prominent erscheint. Also offensichtlich nähert sich hier der Koran dem christlichen Glauben, der davon ausgeht, auch dass Gott der Liebe, Gott der Barmherzigkeit ist.
An diesem Beispiel kann man sehr schön sehen, wie beide Forscher in ihren unterschiedlichen Lesarten aufeinander zugehen und dabei Entdeckungen machen, die sie beide in ihrem theologischen Eigenverständnis, christlich wie muslimisch, bereichern. Von Stosch hebt die universelle Zeichenhaftigkeit Jesu besonders hervor. Für Chorchid scheint dieser Aspekt der Person Jesu nicht so interessant zu sein. Er widerspricht seiner Deutung aber nicht, was andere muslimische Exegeten durchaus tun, sondern lässt Raum auch für die christliche Lesart seines Kollegen. Die Sure Maryam hat noch eine weitere Besonderheit. Wenn in ihr nicht Gott oder der Engel über Jesus spricht, sondern Jesus selbst zu Wort kommt, spricht er als Kind, als Baby gar. Auch diese Verse interpretiert Klaus von Stosch auf eine überraschende Weise. Muhannad Chorchid hat dagegen keine Einwände, sondern lässt diese Deutung zu. Die Verse lauten:
Sie sprachen, wie sollen wir mit ihm, einem Kind, in der Wiege reden? Jesus sprach, siehe, ich bin Allahs Diener. Gegeben hat er mir das Buch, und er machte mich zum Propheten. Und er machte mich gesegnet, wo immer ich bin, und befahl mir Gebet und Almosen, solange ich lebe, und Liebe zu meiner Mutter. Und nicht machte er mich hoffärtig und unselig. Und Frieden auf den Tag meiner Geburt und den Tag, da ich sterbe, und den Tag, da ich erweckt werde zum Leben. Dies ist Jesus, der Sohn der Maria, das Wort der Wahrheit.
Sehr interessant ist es zu beobachten, wie Klaus von Stosch diese Verse deutet. Er sieht in ihnen etwas, das vorher so noch nicht gesehen wurde. In der koranischen Wahrnehmung der Geschichte von der Geburt Christi entdeckt er eine neue Version der Weihnachtsgeschichte. Das sprechende Kind Jesu ist metaphorisch gemeint. Das Bild will sagen, dass mit seiner Geburt die volle Weisheit und Liebe Gottes ins Leben kam. Im Bild des Kindes wird die Liebe Gottes erfahrbar.
Die Sure Maryam ist ja die älteste Jesus-Sure. Das Besondere finde ich daran, dass Jesus sich selber vorstellt, und zwar schon als Baby. Das ist eigentlich ein Motiv, das wir kaum aus der christlichen Literatur kennen, dass Jesus als Baby spricht und sich dann auch gleich als Gottesknecht vorstellt. Ich meine, wie kann ein Baby sprechen? Wenn man das jetzt wörtlich versteht, ist das absolut irritierend. Aber wenn man sich überlegt, was das bedeuten könnte, dass ein Baby spricht und es sich klar macht, ja, wie kann ein Baby ausdrücken, wie kann in einem Baby erfahrbar werden, dass es Weg zu Gott ist, dass in ihm Gott erfahrbar wird, dann ist das eigentlich sehr nah an dem, was viele Christen an Weihnachten empfinden.
Auch wenn der Autor oder die Autoren des Korans den Opfertod Jesu und seine christologische Deutung abgelehnt haben, sie haben es an keiner Stelle explizit im Koran zum Ausdruck gebracht. Theologen sehen darin eine für den Koran in seiner Auseinandersetzung mit den anderen beiden monotheistischen Religionen spezifische Methode, durch Auslassen und Weglassen neue theologische Akzente zu setzen. Zum Beispiel erteilt der Koran jeder Form einer erlösenden Kraft ritueller Opfer eine Absage. Ähnlich wie er das für die Evangelien so wichtige Bild des am Kreuz leidenden Christus meidet. Auf diese Weise grenzt sich der Koran bleibend vom Christentum ab und behauptet damit seine Eigenständigkeit. Diese Abgrenzung muss jedoch nicht notwendig eine Abwertung Jesu von Nazareth bedeuten. Theologische Differenzen werden sehr wohl im Koran markiert, jedoch nie in polemischer Absicht. Muhannad Chorchid:
Es ist ja islamisch verbreitet, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde. Und das ist ja sehr wichtig für Muslime. Und sie sehen auch darin den größten, vielleicht neben der Ablehnung, dass Jesus auch selbst göttlich ist, der größte Unterschied zum Christentum. Deshalb lehnen Muslime ja auch das Kreuz ab. Aber wenn wir jetzt den Koran hinterfragen und uns anschauen, dann finden wir eine einzige Stelle in der vierten Sure, Vers 157, und der sagt eigentlich nur, dass die Juden Jesus nicht gekreuzigt haben. Aber er sagt nicht, ob er an sich gekreuzigt wurde oder auch nicht. Der Koran lässt diese Frage offen. Das heißt, der Koran gibt hier viel Raum für Spekulationen.
Die Stimme des Korans scheint in dieser Zeit auch noch nicht zwischen dem Islam und den anderen monotheistischen Religionen zu unterscheiden. Hier werden zunächst einmal christliche Anschauungen positiv aufgenommen. Vielleicht auch, so vermutet Klaus von Stosch, in der Hoffnung, dass sich auf diese Weise eine einheitliche monotheistische Glaubensgemeinschaft entwickeln lässt.
Der Islam lehnt es ab, Jesus als Sohn Gottes anzusehen. Das ist ein anderer wichtiger Differenzpunkt zwischen Islam und Christentum. Eine historische, kritische Analyse kann zeigen, dass auch dieser Differenzpunkt nicht in polemischer Absicht gegen Christen in den Koran gelangt ist. In Sure 43 geht es zunächst um die Frage, ob Gott Töchter, also Kinder, haben kann. Das ist keine Frage, die sich Christen je gestellt haben. Gleichwohl heidnische Araber, die den unterschiedlichsten polytheistischen antiken Glaubensrichtungen anhingen. Diese paganen Araber scheinen die Aussagen so verstanden zu haben, als ob Jesus in diesem Sinne als biologischer Sohn von Gott verstanden werden kann, was der monotheistische Koran strikt zurückweist. Klaus von Stosch zeigt im Folgenden, dass neben der kritischen Historie auch sprachwissenschaftliche Analysen wichtige Hilfsmittel sind, den Koran in seinen historischen Tiefenschichten zu verstehen.
Es ist richtig, der Koran wendet sich gegen die christliche Idee von Christus als Sohn Gottes, aber nicht alle Passagen, die diesen Begriff ablehnen, haben dabei das Christentum im Blick. Man sieht das schon an dem arabischen Begriff für Sohn Gottes. Sohn Gottes kann nämlich arabisch zwei verschiedene Dinge heißen. Es kann einerseits der Begriff Walad kommen oder es kann der Begriff Ibn kommen. Christen sprechen, wenn sie auf Arabisch sprechen, immer von Jesus als dem Ibn von Gott. Dieser Ausdruck Ibn kommt aber nur in einer Sure im Koran auf Jesus angewendet vor. Nur in Sure 9, Vers 30. Die anderen Stellen, die von Jesus als Sohn Gottes sprechen, sprechen von ihm immer als Walad. Walad ist aber eigentlich das biologische Kind. Das ist nicht der metaphysische Sohn, wie das christlich gemeint ist, sondern so etwas wie bei einer griechischen Götterfamilie, wo der Zeus mal wieder fremd geht und ein Kind bekommt.
Auf der Suche nach freundlichen Aussagen über das Christentum im Koran macht Klaus von Stosch immer wieder aufregende Entdeckungen, so zum Beispiel in der Sure 5, Vers 75.
Ich fand, also als ich sie zum ersten Mal gelesen habe, total irritierende Formulierung, dass Maria und Jesus ganz normal gegessen haben. Sie pflegten normal zu essen. Es ist insofern irritierend, weil das hier als antichristliches Argument eingeführt wird, aber kein Christ widersprechen würde. Es ist für Christen ja sogar wichtig, dass Jesus normal gegessen hat. Wie sollten wir sonst das Abendmahl oder die Eucharistie feiern? Klar sagen wir, er hat gegessen. Warum betont der Koran jetzt in polemischer Absicht gegen Christen, dass Jesus und Maria normal gegessen haben, dass sie zu essen pflegten?
Wenn man diesem Satz historisch nachgeht, stößt man auf eine auf der arabischen Halbinsel weit verbreitete Deutung der dortigen Christologie. Sie ging davon aus, dass Jesus keineswegs wie wir normal essen musste. Weil er die Natur Adams vor dem Sündenfall hatte, musste er weder leiden noch essen. Das war eine weit verbreitete Annahme, nicht nur bei Heretikern, sondern bei vielen christlichen Gemeinden. Jesus aß nur dann, wenn er essen wollte. Wenn er zum Beispiel 40 Tage in der Wüste gefastet hatte, dann war er hinterher so freundlich, so die Auffassung, gemeinsam mit seinen Jüngerinnen und Jüngern zu speisen, weil er gern mit ihnen solidarisch sein wollte, aber nicht, weil er aus physiologischen Gründen essen musste.
Das ist jetzt für das Christentum eigentlich ein ziemlich spannender Punkt, weil aus zumindest der Sicht der heutigen christlichen Theologie wir ja sagen würden, die Erlösung in Jesus Christus bedeutet gerade, dass Gott uns berührt in unseren Nöten, in unseren Ängsten, in unserer Verzweiflung, da wo wir nicht mehr weiter wissen, da ist Gott da. Wenn Gott aber gar nicht wirklichen Hunger kennt, sondern nur selbstgewählten Hunger, wenn Gott nicht wirklich leidet, sondern nur dann, wenn er Lust dazu hat, dann kennt er ja gar nicht die menschliche Situation der Ausweglosigkeit des Leidens und Hungerns. Insofern ist die koranische Intervention jetzt eigentlich eine Verteidigung eines Kerngedankens des christlichen Erlösungsglaubens gegen die Verfälschung des christlichen Erlösungsglaubens der damaligen Zeit.
Der Koran verteidigt Kerngedanken des christlichen Glaubens. Eine überraschende Aussage aus dem Munde eines katholischen Theologen. Ebenso bemerkenswert ist die Tatsache, dass der Koran in derselben Sure 5 die Einsetzung der Eucharistie als dem zentralen Ereignis des christlichen Glaubens bestätigt.
Das ist übrigens die letzte Sure nach der chronologischen Lesart des Koran. Das heißt, das ist gewissermaßen das Vermächtnis des Korans an Christen. Und es ist schon spannend, dass in diesem Vermächtnis die Einsetzung der Eucharistie kommt. Die Einsetzung der Eucharistie ein bisschen versteckt, weil es geht darum, dass ein Tisch vom Himmel herabgeschickt wird.
O Allah, unser Herr, sende uns einen Tisch vom Himmel herab, dass es ein Festtag für uns werde, der mit seinem Mahl für uns von jetzt an bis in alle Zukunft eine Feier und ein Zeichen von dir sein wird.
Die Jünger fühlten sich in ihrem Glauben angefochten. Das war der Anlass ihres Zweifels an der Eucharistie. Sie hatten von den Totenerweckungen Jesu erfahren und sie als Zauberei missverstanden und glaubten, bei der Eucharistie könne es sich ebenso um Zauberei handeln. Sie suchten nach einem festen Grund für ihren Glauben. Sie erbitten deshalb von Jesus, dass Gott ihnen einen Tisch mit Speisen vom Himmel schicke. Und so geschieht es. Man könnte vermuten, dass es sich um ein Speisewunder nur für die Jünger handelt. Doch der Wortlaut des Verses macht deutlich, dass es um einen kultischen und rituellen Zusammenhang geht. Darauf weist auch die Formulierung »von jetzt an bis in alle Zukunft« hin. Es geht also nicht um ein einmaliges Zeichen, sondern um etwas, das immer geschieht. In den Augen Klaus von Stoschs ist das eine koranische Anspielung auf die Einsetzung der Eucharistie. Interessant ist die Reaktion des muslimischen Theologen Muhannad Chorchid auf die Lesart seines christlichen Kollegen.
Die Sure 5 beginnt auch mit der Betonung von auch muslimischen Ritualen, auch muslimischen Speiseritualen. Also da sieht man schon eine Parallele hier, wo die Sure eigentlich vieles offen lässt, schweigt aber. Also die Sure spricht jetzt nicht wortwörtlich von dem Abendmahl jetzt wie im christlichen Kontext, aber lässt die Möglichkeit für diese Lesart offen. Und ich sehe als muslimischen Theologen nichts, was meinen muslimischen Glauben jetzt widerspricht oder ihn zum Wackeln bringt jetzt, wenn ein christlicher Theologe sagt, ich lese darin eben das Abendmahl hier gerade in dieser Stelle, weil der Koran das nicht zurückweist, aber auch nicht betont, aber offen lässt.
Und das Schöne ist, dass der Koran in dieser Sure das so nebeneinander stellt. Am Anfang der Sure haben wir das Vermächtnis Mohammeds an seine Gemeinde. Er lädt sie ein, das Ritualgebet zu sprechen, die Reinigungsrituale zu vollziehen und ihn dadurch in Erinnerung zu behalten. Am Ende der Sure die Einladung an die Christen, sonntags in die Kirche zu gehen, Eucharistie zu feiern und dadurch das Andenken Jesu zu bewahren. Also da sehen wir von koranischer Seite ein wunderbares Angebot der Versöhnung dieser beiden Wege, die dann in derselben Sure auch in Vers 48 auch ausdrücklich als Wille Gottes gekennzeichnet werden. Also das ausdrücklich in derselben Sure gesagt wird, wenn Gott gewollt hätte, dass es nur einen Weg gäbe, hätte er es gemacht.
Diese Feststellung eines christlichen Theologen überrascht nach den jahrhundertelangen Kämpfen. Die eine bestritt der anderen Religion ihren Offenbarungsglauben. Die Kernaussagen der christlich-jüdischen Bibel und des Korans ähneln sich mehr, als wir bisher gedacht haben. Der muslimische Theologe Muhannad Chorchid kommt zu dem gleichen Schluss.
Da könnte man aus dem Ganzen dann das ableiten, dass ein christlicher Theologe sagt, ja, ich kann so den Koran auch als eine Offenbarung Gottes würdigen, weil der würdigt auch meinem Glauben. Er würdigt das, was mir wichtig ist, in meinem Glauben. Und deshalb kann ich den Koran auch akzeptieren als Offenbarung Gottes. Denn das ist auch die Frage, die uns beschäftigt. Können wir Muslime und Christen uns so weit annähern, indem der Koran auch als Buch angesehen wird, was Christen angeht und auch als Offenbarung Gottes bezeichnet wird, und umgekehrt können wir auch Jesus als Offenbarung Gottes, nicht als Sohn Gottes, nicht als etwas göttlich, aber als die Offenbarung Gottes im Sinne als Manifestation seines Wortes. Und der Koran gibt sehr viel Raum für solche Interpretationen.
Im nächsten Jahr werden Klaus von Stosch und Muhannad Horchid ihren Forschungsbericht über die Darstellung Jesu von Nazareth im Koran veröffentlichen. Es wird ein wissenschaftliches Ereignis von besonderer Bedeutung sein. Der Bericht wird bestätigen, wie schon die Forschungen von Angelika Neuwirth, dass der Koran dieselben historischen und geistesgeschichtlichen Wurzeln hat, auf die sich auch das Europa unserer Wahrnehmung beruft. Darüber hinaus schafft er die historischen und theologischen Voraussetzungen für ein interreligiöses Gespräch zwischen Christen und Muslimen auf Augenhöhe. Notwendige Voraussetzungen für den religiösen Frieden in unserer Gesellschaft.